Get Happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Und ich sage hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr auch an diesem Freitag mit dabei seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr genießt den Sommer und seid an diesem Wochenende ganz verbunden mit euch und der Welt. Vielleicht hört ihr es schon am Ton. Ich bin auch in dieser Woche für euch wieder auf Reisen. Inmitten der magischen Schönheit des Bayerischen Waldes, in Bad Kötzting nämlich. Dort liegt eine der bekanntesten Kliniken für traditionelle chinesische Medizin. Auf Basis dieser mehr als 4000 Jahre alten Lehre und auf Basis der Psychosomatik der Gegenwart werden hier die Menschen seit über 30 Jahren ganzheitlich betrachtet und behandelt. Im nahegelegenen 4-Sterne-Superior-Hotel Sonnenhof, da hat man quasi eine ambulante Außenstelle eingerichtet. Das heißt, neben Wellness, Sauna, Schlemmen, Relaxen, Wandern, Golfen und viel mehr können die Gäste sich auch hier in die kompetenten Hände von TCM-Therapeutinnen und Therapeuten begeben und so vielleicht einen ganz neuen Blickwinkel auf sich und den eigenen Körper und selbstverständlich auch die eigene Heilung gewinnen. Eine von diesen Therapeutinnen ist Inken Stenger. Sie leitet den Bereich der TCM im Sonnenhof und sie ist heute mein Gast. Ich sage herzlich willkommen. Hallo, liebe Inken Stenger.
Ja, hallo, Kathi, danke.
Ist ja für mich ein ganz außergewöhnlicher und seltener Ort, mit dem Podcast auf Reisen zu sein. Und an so einem schönen Ort, wir werden ein bisschen sprechen in der nächsten Stunde über die traditionelle chinesische Medizin, die zumindest mein Eindruck auch in den letzten 4 Jahren an Renommee wieder deutlich dazu gewonnen hat. Jetzt würde mich aber erstmal als Einstiegsfrage interessieren, wie sind denn Sie vor fast 10 Jahren zur TCM gekommen?
Ja, also vor fast 10 Jahren bin ich hier gelandet. TCM mache ich natürlich schon etwas länger. Mhm. Ich komme ursprünglich aus Aschaffenburg und habe tatsächlich schon in sehr jungen Jahren mich interessiert für die chinesische Lebensweise und die Philosophie der chinesischen Medizin und habe dann entschieden, nachdem mein Kind irgendwie groß genug war und ich auch Zeit dafür hatte, wieder zu lernen, die traditionell chinesische Medizin zu erlernen. Genau. Und habe dann zeitlang in eigener Praxis gearbeitet und bin vor circa 10 Jahren zur TCM-Klinik nach Bad Kötzing gekommen.
Was haben Sie dort gefunden, was Ihnen in der Schulmedizin gefehlt hat?
Das ist einfach die ganzheitliche Sichtweise. Also der Mensch wird nicht reduziert auf ein Symptom, sondern das Symptom ist für uns immer nur eigentlich das Letzte, was jetzt noch zum Tragen kommt. Also das letzte Rädchen, was nicht mehr funktioniert. Und man schaut sich halt einfach den Menschen als Ganzes an. Was hat dazu geführt, dass irgendwann dieses Symptom wie zum Beispiel Migräne oder Bluthochdruck zum Vorschein kommt. Mhm. Und man arbeitet halt viel mit diesen Naturgesetzen. Also ich sag mal, ich kann machen, was ich will. Ich kann nachts ausgehen, solange ich will. Aber der Tag-Nacht-Rhythmus ist trotzdem eine vorgegebene Größe. Und wenn ich mich dauerhaft dem entgegensetze, wird es irgendwann zu Problemen kommen. Also das hat mich fasziniert, dass einfach über Tausende von Jahren sich das Wissen so weiterentwickelt hat und auch jetzt in der Neuzeit man auch die modernen Krankheiten wie Krebs oder auch während der Corona-Zeit wir wirklich sehr viel für die Patienten tun konnten mit diesem Gedankengut. Und es funktioniert halt super eigentlich mit Schulmedizin zusammen. Mhm. Also ich habe halt aus der Schulmedizin die Diagnostik, ich habe ein MRT, ich habe Ultraschall, Labor, das sind alles Dinge, die hat chinesische Medizin natürlich nicht. Und das zusammen, wie es bei uns in der Klinik einfach auch gehandhabt wird, das ist großartig. Also da kann man alles erreichen. Nicht alles, aber ganz viel, ja.
Ein Satz, der mir total gut gefallen hat, war, Krankheit wird als eine mangelnde oder fehlende Selbstregulation gesehen. Und jetzt beschäftige ich mich ja aufgrund meiner Geschichte viel mit Trauma und Traumafolgen. Mhm. Und der fehlenden Fähigkeit von vielen Menschen, sich selbst zu regulieren. Und das ist nicht zu verwechseln mit sich selbst zu kontrollieren, sondern hier geht es um die Selbstregulation. In Ihren ganz eigenen Worten, was bedeutet, sich selbst zu lernen, zu regulieren?
Also um sich selbst zu regulieren, bedarf es natürlich großer ja, Beobachtungsgabe. Also, dass ich einfach verstehe, wie Dinge funktionieren. Also, Sie haben es gerade gesagt, kontrollieren ist einfach, dass ich mein Leben so lebe, dass es den Vorgaben entspricht, die mir andere geben. Und ich eigentlich ständig gegen meine eigene Biologie anrenne, wenn ich so will. Aber meine Regulationsfähigkeit kennenzulernen bedeutet halt auch, dass ich verstehe, wann es Zeit ist, ins Bett zu gehen. Jetzt mal ganz grob gesagt, das ist ein ganz einfaches Mittel, dass ich vielleicht vor 23 Uhr ins Bett gehe, wie es die chinesische Medizin idealerweise empfiehlt, um meinem Rhythmus der Regulation nachts nachzukommen. Mhm. Und ja, es spielt sich halt in vielen anderen Lebensbereichen halt auch wieder, ne? Wo ich dann immer gegen den Stress angehen muss und immer versuchen muss, noch mehr zu machen, noch mehr zu machen. Wir haben halt heute ein System, das extrem auf Leistung bedacht ist, was ja nicht unbedingt falsch ist. Also ich muss auch sagen, heutzutage versucht man die Leistung immer wegzubringen, aber ohne Wettkampf funktioniert es auch in der chinesischen Medizin nicht. Ich brauche schon ein bisschen einen Antrieb. Aber es ist teilweise halt gegen jegliche eigene Regeln. Mhm. Und diese Selbstbeobachtung bedeutet halt auch, dass ich erkenne, wann sind meine Grenzen erreicht? Wann bin ich in der Belastung am oberen Limit? Und was brauche ich auch dafür, um diese Belastung wieder in glatte Wellen zu bringen? Also einfach, dass ich die Wogen wieder glätte und mein Körper regulieren kann. Ja. Mhm. Also Selbstregulation ist heutzutage das A und O. Und chinesische Medizin ist genau das, ja. Also die Hilfe zur Selbstregulation. Wir therapieren eigentlich nicht, sondern wir versuchen, dass der Mensch wieder in seine geregelten Muster kommen kann, die er braucht.
Mhm. Ist interessant, ich habe vor 2 Wochen eine Folge gemacht zum Thema Depressionen mit einem Betroffenen, mit dem Thomas Reinbacher. Und das, was Sie gerade schildern, dass wir eigentlich angehalten sind, wieder zu lernen, uns selber gut kennenzulernen, uns zu beobachten und diesen Punkt auch frühzeitig wahrzunehmen. Ich brauche jetzt mal eine Pause. Ich finde es so faszinierend, dass in einer so alten Weisheit wie der TCM, die ja wie gesagt über 4000 Jahre alt ist, man sich dessen schon bewusst war, aber die Zeit, in der wir leben, wir halten uns für so unbezwingbar. Und auch eine Quintessenz aus dem Gespräch mit dem Thomas war, dass so jeder glaubt, auch Depressionen zum Beispiel, würden ihn nicht betreffen. Was glauben Sie, woran das liegt, dass wir den Kontakt zu uns so verloren haben?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich denke halt auch, ja, die Lebensweise, die wir halt führen, die natürlich sehr materiell orientiert ist, hat irgendwann dazu geführt, dass wir auch diese Verbindung zur Natur, also sagen wir mal das Thema Waldbaden, ich habe es belächelt, habe gesagt, was ist jetzt bitte so schwierig dran, in den Wald zu gehen? Mhm. Das liegt aber daran, dass ich es halt schon immer tue. Also ich gehe in den Wald und ich genieße den Wald und ich kann das halt für mich wahrnehmen. Aber wenn ich in der Großstadt lebe, ist der Wald sehr weit weg für mich und dieses zur Natur zurückzukehren, diese Ruhe zu haben, die Handys wegzuhaben, also diese ganze Digitalität. Ich denke, das führt schon dazu, dass wir immer nur nach dem Außen sehen. Also es gab ja nie so viele Fake News oder Fake Menschen, sage ich mal so. Also wenn man Instagram anschaut, wie viele Menschen sind da wirklich echt? Also kaum einer. Aber das ist halt das, was wir ständig bekommen. Also gerade die jungen Menschen jetzt. Und da finde ich, wird es einfach noch mehr spürbar, dass da immer mehr junge Menschen Probleme bekommen. Sind halt wirklich auf Äußerlichkeiten, auf Geld und auf Materielles und auf Leistung aus. Und jeder will Influencer mit Millionen sein. Das funktioniert halt nicht. Ja, ich brauche halt auch, ich sage mal in Anführungszeichen, ganz normale Menschen, die einfach arbeiten und ihren Dingen nachgehen. Ja, und was halt noch dazu kommt, glaube ich, ist halt auch, dass die ganzen sozialen Kontakte sich verändert haben. Mhm. Wir sind nicht mehr das Rudeltier, in Anführungszeichen, sondern es gibt ja so viele Leute, die alleine leben, die gar keinen Kontakt haben zu anderen Menschen. Das ist eigentlich wichtig, ich brauche den Kontext und es ist nicht nur die Arbeit. Also viele sind in der Arbeit, gehen nach Hause, essen, Fernsehen, vielleicht noch ein bisschen Sport und das war es eigentlich dann schon vom schönen Leben. Ja, und das Leben ist eigentlich einfach zu schön, um das nicht zu genießen. Mhm. Und ja, ich denke halt einfach, wir müssen wieder lernen, einfach uns in die Natur zu begeben, mit Leuten zusammenzukommen, es ist ähnlich wie im Zoo. Ne? Ich habe neulich gesagt, man redet immer über artgerechte Haltung. Das ist so ganz interessant. Mhm. Artgerechte Haltung, sage ich, okay, was bitteschön ist momentan bei uns artgerechte Haltung? Nichts. 8 Stunden Büro auf dem Stuhl zu sitzen, ist für unseren Körper Höchstarbeit, aber leider im negativen Sinne. Und wir kümmern uns um alles Mögliche, aber wir sind 8 Stunden eingesperrt. Und wenn man die Schrittzähler sich anschaut von den ganzen Handys, kommen die nicht über 2.000 bis 3.000 Schritte drüber weg. Das ist nichts.
Genau an dieser Stelle kann die traditionelle chinesische Medizin helfen. Und wir wollen mal ein bisschen eintauchen, auf welche Art und Weise. Akupunktur, Kräuter, Massagen, natürlich die richtige Ernährung und dies in der TCM tatsächlich auch sehr speziell, da sprechen wir gleich noch drüber, geht es vor allem darum, das Yin und das Yang wieder in Einklang zu bringen. Yin und Yang sind zwei Begriffe, die, ich behaupte mal, jeder, der uns jetzt gerade zuhört, schon mal irgendwann aufgeschnappt hat. Aber was genau es bedeutet, wissen gar nicht so viele Menschen. Also Yin und Yang, was ist das?
Also Yin und Yang ist für mich, das erkläre ich ganz gern mit dem Tag- und Nachtrhythmus. Also eigentlich geht es darum, einen Zyklus, der immer wiederkehrend ist, mit aufsteigender und absteigender Energie. Also sprich, wenn ich früh aufstehe, dann ist meine Energie aufsteigend. Also ich gehe in den Tag ein. Ich habe richtig normalerweise, wenn ich gesund bin, viel Energie. Und kann den Tag gut begegnen bis zur Mittagspause, dann kommt ein kleines Tief und dann switcht es irgendwann um. Nachmittags so gegen 5, dass es in das Yin übergeht und wir kommen in die Ruhephase so langsam rein. Und die Nacht ist einfach das tiefste Yin, wo man immer so schön sagt. Also da ist unser Yin am sich erholen oder das Yin steht für die Erholung, die Regeneration im Schlaf, Energie wieder bekommen. Und so geht der Zyklus immer weiter. Und dann kann man sich jetzt eigentlich schon vorstellen, ich glaube, jeder kennt das, übernächtigt sein, wie das ist, wenn ich morgens aufstehe. Also ist mein Yang morgens nicht so toll. Ich brauche ein bisschen länger. Ich fühle mich vom Kopf her nicht so frisch und frei. Und nachmittags komme ich wahrscheinlich viel schneller in mein Tief hinein, wie ich das sonst gewohnt bin. Also im Prinzip ist es für uns eine Maßeinheit zu gucken, wie funktioniert von dem einzelnen Menschen der Energiezyklus. Mhm. Aber das Yin und Yang steht tatsächlich für alle Maßeinheiten in der Natur. Alles, was mit Rhythmen zu tun hat, die immer wiederkehrend sind. Also sprich auch bei uns Frauen der Monatszyklus, der wird auch in einen Yin und Yang Anteil aufgeteilt, wo man einfach danach sehen kann, wo chinesisch die Störung liegt. Ja? Was ich jetzt hormonell messen kann, kann ich mir aber auch chinesisch einfach erklären, warum das so ist.
Und Schlaf ist etwas, was auch ich eigentlich in den letzten 4 Jahren erst in meinem Leben so richtig in den Fokus gerückt habe und was ich auch immer wieder, wenn ich mit Menschen arbeite, versuche ihnen zu vermitteln, dass dieses Schlafen kannst du, wenn du tot bist, ein wirklich absolut durch und durch falscher Glaubenssatz ist, weil der Schlaf so eine wichtige Zeit ist, ja im Grunde genommen die einzige Zeit des Tages, wo der Körper die Chance hat, sich zu reparieren, zu regenerieren, also wo wir die Kraft herbekommen, die wir dann für den Tag brauchen. Und ist es nicht erstaunlich, dass das die Menschen schon vor über 4000 Jahren wussten?
Ja, das ist also so selbstverständlich, wie das für mich als TCM-Mensch ist, umso erstaunlicher ist es dann halt immer wieder, wenn ich das jemandem erklären muss. Ne? Das, ja. Also der Spruch, schlafen kann ich auch, wenn ich tot bin, endet bei mir. Ja, tot bist du aber schneller, wenn du nicht schläfst. Ja. Also, oder halt krank. Was manchmal gleichzusetzen ist, also je nachdem, wie schwer eine Erkrankung sein kann. Und der Schlaf ist für uns schon wichtig. Also in der Anamnese spielt er immer eine große Rolle. Wie schlafe ich? Kann ich einschlafen? Kann ich durchschlafen? Träume ich viel? Also diese Fragen stellen wir immer, ja, bei jeder Anamnese. Zum Beispiel auch aufregende, wilde Träume hat für mich auch immer eine Aussage, dass einfach dieser Geist nicht zur Ruhe kommt, dass ich sogar im Schlaf immer noch meine Probleme durchwälze, aber das kennen wir auch westlich betrachtet sogar. Mhm. Wenn ich so Albträume habe, da wache ich auch auf und bin gerädert, bin müde und habe vielleicht auch Angst oder Anspannung in mir. Ja, also der Schlaf ist auch was dafür da, dass er meine Emotionen auch wieder beruhigt. Also wenn ich einen guten Schlaf habe, wache ich morgens auf und bin normalerweise emotionaler richtig gut ausgeglichen, wenn der Schlaf über längere Zeit gut ist. Ja? Mhm. Wenn ich einen gestörtes Schlafmuster habe, wache ich vielleicht schon auf mit Angst oder mit Sorge oder mit Wut. Und das macht was mit mir. Also diese innere Anspannung, diese Emotionalität, die nicht ausgeglichen ist, es macht einfach sehr viel mit mir. Mhm. Wir haben in der TCM, trennen wir nie, oder das ist noch nie getrennt worden, Körper und Geist, das ist immer eins. Also Yin und Yang beinhaltet immer den ganzen Menschen.
Mhm. Was ist, wenn Menschen mit Schichtarbeit zu euch kommen? Mhm.
Das ist tatsächlich ein großes Thema. Und wir haben Schichtarbeiter und man kann das auch in Studien nachlesen. Schichtarbeit ist ein Hauptgrund oder kann Bluthochdruck auslösen. Einfach weil diese Regenerationsphase nicht stattfindet. Und man kann den Schlaf tagsüber ganz schlecht nachholen. Es ist wie ein Jetlag. Ich habe jeden Tag einen kleinen Jetlag und es macht was mit mir. Mhm. Wir sind halt gefangen in den Naturgesetzen, die so sind, wie sie sind. Genau wie die Jahreszeiten so sind, wie sie sind. Mhm. Und Schichtarbeit ist schon ein großes Thema, wenn ich da, ich hatte vor ein paar Monaten eine Krankenschwester, wo ich gesagt habe, ja, der einzige Weg, um wieder in ein gutes Körpergefühl zu kommen, ist die Schichtarbeit aufzuhören. Und manche machen das des Geldes wegen, weil es einfach viel Geld bringt. Das nutzt einem nur leider nichts, wenn man das dann wieder zu den Therapeuten trägt.
Ja, oder wenn der Arbeitgeber sagt, das ist alternativlos. Ne? Das gibt's, kenne ich schon auch.
Ja, das gibt's auch. Wird aber immer schwieriger. Ich meine, da ist natürlich der Arbeitsschutz dann doch schon ganz gut bei uns in Deutschland mittlerweile. Aber früher war das ja egal. Ja, also man hat Schichtarbeit machen müssen, ob man wollte oder nicht.
Es war ein chinesischer Kaiser, glaube ich. So liest man zumindest bei Wikipedia, das ist ja auch immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber es war ein chinesischer Kaiser, der so die Ursprünge gelegt hat.
Der gelbe Kaiser. Ja, also da gibt es auch das Buch Der gelbe Kaiser. Ist ganz interessant zu lesen. Kann man auch lesen, wenn man jetzt nicht viel von chinesischer Medizin...
Dann können wir vielleicht ja in die Shownotes packen. Das ist ja ganz interessant, wer da tiefer einsteigen möchte.
Ja, also da kann man wirklich mal, das ist ein kleines Buch. Es ist an manchen Stellen sehr anstrengend, aber es erklärt halt einfach auch, also der gelbe Kaiser stellt seinem Arzt Fragen und der Arzt beantwortet. Und das erklärt einfach unsere... in diesen Gesetzmäßigkeiten, in denen wir einfach fest verwurzelt sind. Wir können da nicht aus. Und ich kann es natürlich ändern und versuchen zu ändern. Ja, wenn man jetzt Thema Ernährung zum Beispiel nimmt. Natürlich kann ich jeden Tag eine Tüte Gummibärchen essen. Ist aber kein Problem. Mach 5 Stück. Macht auch nichts im ersten Moment. Aber irgendwann werde ich feststellen, mein Körper kann mit dem vielen Zucker nicht umgehen. Mhm. Und dann ist die Regulationsphase aufgebraucht. Dann schafft es mein Körper nicht mehr, den Zucker zu verarbeiten. Und dann geht es halt los mit hohem Blutzucker oder Fettleber oder was auch immer. Also es sind verschiedene Dinge, die passieren können. Aber der gelbe Kaiser ist natürlich ein ganz großes Standardwerk in der chinesischen Medizin. Ich habe den auch natürlich zu Hause und lese da immer wieder mal drin nach, weil es einfach auch so schön beschrieben ist. Also es ist einfach schön philosophisch geschrieben und mit Bildern beschrieben. Die ganze chinesische Medizin beruht immer auf Bildern. Zum Beispiel gibt es so ein schönes Bild von der Bergquelle bis zum Meer. Das beschreibt eigentlich unser Energiefluss in den Meridianen, also in den Leitbahnen, die ich für die Akupunktur brauche. Ja, wo will ich denn hin? Muss ich die Quelle behandeln oder ist das Problem im Meer? Also welche Punkte nehme ich denn da? Also ganz schön beschrieben. Ja, und an jeder Stelle ist ja auch die Natur anders. Also an der Quelle wachsen vielleicht nicht so viele Sachen wie jetzt am Ufer von einem See zum Beispiel. Ja, also
Akupunktur ist ein interessantes Stichwort, weil die TCM, genauso wie die Naturheilkunde oder die ayurvedische Medizin, also im Grunde genommen wie jede Alternative zur klassischen Schulmedizin, ja auch immer wieder unter Beschuss stand und steht und auch bezeichnet wird als Pseudowissenschaft. Das finde ich doch schon ganz schön bemerkenswert, wenn man so etwas 4000 Jahre Altes so angreift. Und es mag ja auch sein, dass ganz viele Dinge, die wir über den Menschen heute wissen, auch was seine Physiologie angeht, dass man da Dinge besser verstehen kann. Aber es wäre doch ein Miteinander so schön. Und die Akupunktur zum Beispiel wird aber nicht in Frage gestellt. Ne? Da sind die Krankenkassen dabei und zumindest wird es bezahlt. Mhm.
Also es gibt Behandlungen, die bezahlt werden, das ist richtig. Also jetzt bei uns in der Ambulanz zum Beispiel werden die Behandlungen nicht von der Kasse übernommen. Also meistens sind es einfach Orthopäden, die das über die Kasse abrechnen können. Man hat halt festgestellt, dass Rückenschmerzen, Knieschmerzen, Kopfschmerzen, glaube ich auch, wunderbar funktionieren bei Akupunktur.
Ja, Migräne, ne? Ja. Das ist ja Akupunktur.
Ja, großes Thema, ne? Und da muss ich eigentlich nicht viel wissen, um das behandeln zu können. Da gibt es wirklich so ein paar Musterakupunkturen, die man verwenden kann. Allerdings nicht bei jedem funktioniert ein Muster, sondern ich brauche manchmal wirklich genau den Menschen und muss anschauen, was habe ich denn da für einen? Hat er die Rückenschmerzen aus Erschöpfung oder hat er die Rückenschmerzen, weil da was kaputt ist? Also das ist ein Unterschied bei mir, behandle ich komplett anders und somit sind auch die Erfolge komplett anders. Aber ja, da haben wir natürlich zu kämpfen. Unsere Klinik arbeitet ja sehr stark wissenschaftlich, also wir haben, glaube ich, einen Riesenfundus an Daten, was Kräuter und Akupunkturpunkte betrifft, wie erfolgreich wir in was waren. Das, glaube ich, gibt es in Deutschland nirgendwo, also gerade was TCM betrifft, die wissenschaftliche Belegung des Ganzen. Aber meine Meinung dazu ist immer, wenn es heißt, ja, da gibt es ja keine gescheiten Studien drüber, dann sage ich, wenn ich mich immer auf Studien verlassen hätte, früher, wenn die Leute sich immer auf Studien verlassen hätte, hätten wir heute noch kein elektronisches Licht. Ich muss probieren und ich muss dem eine Chance geben. Ja? Also Diskussion läuft ja momentan auch über Homöopathie. Mag man denken, wie man will, aber ich denke, warum verwenden wir nicht mehr Energie damit, das wirklich zu versuchen, das zu erklären, warum es funktioniert? Ich denke immer an meinen Opa, der schon lange gestorben ist, aber wenn der heute sehen würde, dass ich mir im Handy jemanden anschauen könnte, da wäre der aus allen Wolken gefallen. Mhm. Ja, und ich denke, wir müssen weiterhin offen bleiben für Neues und anderes und nicht nur jetzt schauen, was wir gerade haben. Ich meine, die TCM, der geht's besser. Man darf auch nicht vergessen, da steht auch ein großes Land dahinter. Also China fördert das ja sehr, sehr stark.
Gibt
also
es die westliche Schulmedizin in China?
Ja, natürlich. Also die hat da auch ganz großen Anteil mittlerweile.
Also die gibt es schon, klar, aber ist das Mittel der Wahl? Ist es ja eher?
Also es ist sehr unterschiedlich. Also es gibt Kliniken, die haben beides und es gibt natürlich auch nur schulmedizinische Kliniken. Aber wenn man in China mal war, sieht man an jeder Stelle oder an jeder Ecke eine chinesische Apotheke. Mhm. Und dann weiß man, dass einfach die Menschen da immer noch viel dran setzen und es auch weiterhin machen. Und es sind auch wirklich die jungen Leute dort.
Mir war die Folge so wichtig, weil ich in meinem Umfeld immer wieder Menschen mit sehr schweren Krebserkrankungen habe. Und ich weiß aus Erfahrungen von diesen Menschen, dass zum Beispiel TCMler mit der Ausleitung von Chemotherapie durch Tees, durch Kräuter etc. die Menschen unglaublich unterstützen können. Und ich zitiere einen jungen Kollegen, der hatte eine Non-Hodgkin-Leukämie mit Mitte 20 und er sagte, weißt du, es ist einfach ein großer Unterschied, ob du nach einer Chemo 7 Tage kotzend überm Klo hängst oder nur einen.
Ja.
Und viele Menschen wissen das aber nicht, dass TCM-Therapeuten zum Beispiel da auch wirklich unterstützend zur Seite stehen können. Und ich finde, das sollten die Menschen wissen.
Das ist richtig, ja. Also finde ich auch. Ist bei uns nur immer so, also wir wagen uns da immer, wir Therapeuten sind ja immer alle sehr vorsichtig, gebe ich zu. Ich bin auch immer sehr vorsichtig, weil man immer sich ein bisschen auf dünnem Eis bewegt. Also wer ist dann schuld, wenn es schlechter wird? Wahrscheinlich ich oder die TCM. Begleitend unbedingt. Also ich habe wirklich da schon einige Leute mit Kräutertees in kleinen Dosen, einfach nur, um die Übelkeit loszuwerden. Oder zum Beispiel, hat jetzt nichts groß mit TCM zu tun, auch mit aromatherapeutischen Sachen. Es gibt ein Öl, also das ist das Sanddornöl, das unglaublich gut ist bei so Schleimhautschäden in der Speiseröhre, wenn die nicht mehr schlucken können. Die können dann wenigstens mal was trinken und was essen. Und da hat leider die Schulmedizin gar kein Werkzeug dafür. Und also gerade die Chemotherapie oder auch Bestrahlung, Akupunktur, also das sind schon drei Dinge, wo man wirklich gut mitbehandeln kann.
Mit welchen Anliegen kommen denn die Menschen sowohl in die Klinik als auch hier in die Ambulanz sozusagen an diesem wunderschönen Ort hier im Hotel Sonnenhof?
Ja,
haben die eine lange Geschichte schon hinter sich?
Also jetzt bei uns in der TCM-Klinik, ja. In meiner Praxis, wo ich früher war, war das immer sehr gezielt. Ich habe sehr viel mit orthopädischen Sachen gemacht. In der Klinik ist es sehr, sehr austherapiert. Also viele Menschen waren schon überall. Und das heißt halt dann, das kennt man ja, den Spruch, damit müssen sie leben. Und komischerweise wird nicht gesagt, ich habe jetzt keine Lösung mehr für Sie, suchen Sie weiter oder probieren Sie das aus, sondern es kommt ganz oft der Satz, damit müssen Sie jetzt leben. Mhm. Und das finde ich einfach psychologisch betrachtet so ein Endsatz. Also so,
ja,
ich weiß, ich komme da nie wieder raus. Und gerade in der Klinik erleben wir das wirklich ganz oft. Die sind dann 4, 5 Wochen bei uns und gehen halt nach Hause mit einer deutlichen Verbesserung der Lebensqualität. Also wirklich deutlich, zum Teil 80-90%. Oder man hat auch mal Patienten dabei, denen geht's top gut danach. Und die wissen halt dann, jetzt habe ich was, das funktioniert bei mir. Und ich kann, wenn es wieder irgendwie in eine schlechte Richtung rutscht, da wieder hingehen. Und ich weiß, da bekomme ich Hilfe.
Mhm.
Und das ist einfach für mich so unglaublich wichtig, dass die Leute erfahren, es ist nicht so, dass ich damit leben muss. Es gibt bestimmt Erkrankungen, wo nicht mehr viel zu machen ist, das ist richtig. Aber selbst da kann ich immer noch eine Stabilität bringen.
Und die Lebensqualität verbessern.
Genau.
Ne? Mhm.
Und das kann man halt mit TCM wirklich gut. Also ich arbeite natürlich auch viel mit Qigong. Qigong ist für mich immer ganz wichtig, um die Leute in eine Bewegung zu bringen, auch wenn die jetzt nicht mobil sind, also wenn sie sich schwer tun mit dem Laufen. Aber Qigong kann man jeder machen. Ich muss einfach nur stehen können. Ich kann es auch im Sitzen machen. Es ist vollkommen egal. Aber dieser Atemrhythmus und die Bewegung, die macht so viel in mir. Also das ist immer wieder erstaunlich. Müssen die bei uns in der Klinik ja auch täglich machen, mhm. Qigong. Und am Anfang sind die immer völlig überfordert, ja, weil wir schmeißen die einfach in den Kurs und mach mit und schau zu. Da hat der Deutsche so seine Schwierigkeiten, gell? Wir brauchen ja immer einen Plan, wie wir was machen.
Ja, Kontrolle.
Die Kontrolle. Und ich finde das immer so schön, wenn man aber dann sieht, nach 4 Wochen, boah, der kann's, ja, können tut man es nie, aber er kann das fließen lassen, der ist einfach entspannt bei der Sache, der Patient oder die Patientin.
Und Qigong ist so eine wunderbare Alternative zu Yoga, das ja sehr viel populärer ist, leider. Also nicht leider, es ist natürlich beides ganz, ganz toll, aber es gibt auch Menschen, die tun sich mit Yoga sehr schwer. Und auch da dürfte ja Qigong irgendwie, da dürfte sich mal marketingmäßig irgendjemand hinterklemmen. Ne?
Unbedingt. Also ich finde auch nicht so wirklich den Zugang. Also gerade hier, es ist so schön, wir machen das immer draußen mit den Gästen. Ganz oben auf einer Wiese, wo man tollen Ausblick hat, das ist immer wichtig. Ich muss mir das schön gestalten. Ich kann es natürlich auch drin machen, aber draußen ist nochmal, hat einen ganz anderen Aspekt. Und es stimmt, ich sage, leider ist Yoga viel populärer, weil es schließt halt viele Menschen aus, die nicht auf dem Boden zum Beispiel was machen können. Und das sind halt sehr, sehr viele. Das ist gerade dieses Alter ab 60 oder manchmal sogar schon früher. Ich bin immer erstaunt, wie wenig Frauen mit 50 noch frei aufstehen können, gell? Also vom Boden aufstehen können, was eigentlich für mich ein Unding ist. Und da wäre es halt wirklich wunderbar, wenn die Menschen sich das trauen würden. Und in Bad Kötzing ist halt auch so, da kann man es im Kurpark machen, da wird man gar nicht schräg angeschaut.
Im Englischen Garten sehe ich auch hier und
ja,
da.
Echt?
Also ihr Lieben, wenn ihr mal Menschen im Park stehen seht, die so vielleicht
langsam,
die Arme so ausgestreckt haben und so ganz langsame Bewegungen machen, dann wisst ihr, da praktiziert gerade jemand Qigong. Und ich weiß, mein Orthopäde hat mir das schon vor 15 Jahren oder so mal ans Herz gelegt, aber mich hat es dann auch eher zum Yoga gezogen, obwohl ich auch immer mal wieder mit dem Yoga hadere. Also wer weiß, vielleicht komme ich mit Qigong auch noch mal mehr in Kontakt.
Ich mache beides.
Ja, ist doch toll.
Also beides ist, also Qigong natürlich aus arbeitstechnischer Sicht sowieso, aber ich hatte schon immer einen unglaublichen Bezug dazu. Und es ist unglaublich schwierig, so eine langsame Bewegung zu kopieren. Also ich habe neulich wieder hier im Hotel haben wir einen Kurs gehabt und es ist eine Übung dabei gewesen, die hat so manchen an seine Grenzen des Verstandes gebracht. Also es ist halt schwierig, manche Bewegungen 1:1 zu kopieren, wenn sie so langsam ist. Sehr schwierig.
Ja. Ich höre die ganze Zeit so eine Stimme aus dem Off, die sagt, ja, was ist denn jetzt eigentlich Qigong? Erzähl doch mal. Es ist irgendwie eine Mischung aus Bewegung, Meditation und Atmung.
Eigentlich kommt es aus der Kampfkunst, wenn man es mal genau nimmt. Es ist auch noch gar nicht so lange populär, auch in China. Es gibt es natürlich schon lange, aber es ist ein Aspekt des Tai Chis eigentlich, also Schattenboxen, wenn man so will. Viele Übungen aus dem Qigong sind Kampfkunstabläufe, also wo man einen Schlag macht oder wo man eine Abwehr macht. Und das haben wir halt in maximaler Zeitlupe.
Ja, ja. Genau. Ja.
Und dazu noch ein- und ausatmen und dazu noch ein Bild kreieren. Also man arbeitet da wirklich mit allen Sinnen. Ich muss einen stabilen Stand haben und muss meine Achsen kennenlernen, also wie ich rotiere, wie ich drehe. Es ist auch speziell für viele mit Schulternproblemen halt super, weil ich immer nur bis zur Grenze gehen kann, weil ich langsam bin und spüre dann, ah, jetzt kommt's, jetzt kann ich noch einen Ticken weitergehen, aber jetzt ist vorbei. Und das ist halt so wichtig in der Reha für mich, dass Leute ihren Schmerz genau lesen können, wann der anfängt, und dann kann ich immer einen Ticken weitergehen. Und somit kommt man wirklich auch an ein gutes Ergebnis.
Mhm.
Aber letztendlich Kampfkunst, ja. Was habe ich neulich gesagt? Also mir passiert nichts, ich kann ja Qigong.
Ich wehre mich in Zeitlupe.
Ich wehre mich in Zeitlupe. Ja. Langsam, bleiben Sie stehen, ich bin gleich soweit.
Also wir sprechen hier ja auch unglaublich viel über das autonome Nervensystem und gerade in der Traumaheilung kommt es jetzt auch in der Mitte der Gesellschaft an, wie absolut essentiell, wenn es nicht sogar der Hauptplayer ist, ehrlich gesagt, das autonome Nervensystem in unserer ganzen Gesundheit oder auch Krankheitsgeschichte. Und das ist ja etwas, das das autonome Nervensystem ja feiert.
Ja, also man kann es in Studien auch nachlesen, das hat einen riesen Einfluss auf den Vagusnerv, der ja einfach gerade bei traumatischen Erlebnissen seine Arbeit nicht mehr nachgehen kann und einfach sich Symptome entwickeln, die ich nicht steuern kann. Ich kann es nicht willentlich steuern, sondern ich muss wirklich in die Entspannung kommen und ich muss es bewusst machen. Und ja, Vagusatmung oder ja, hat viele Namen, diese Atemrhythmen. Wir arbeiten da auch in der Klinik mit. Wir haben wirklich auch Geräte, wo wir das messen können, wie die Entspannung geht, also die Herzratenvariabilität.
Die berühmte.
Genau, die ist für mich immer noch ein ganz wunderbares Werkzeug, zu sehen, wie sich jemand in seiner Entspannungsentwicklung ja weiterentwickelt. Ob er das schafft, ad hoc wirklich zu sagen, ich gehe in die Atmung und komme in die Entspannung.
Mhm.
Weil bei allen Dingen, die wir tun, mit Entspannungsübungen, mittwochsabends in einem Kurs oder samstags frühs, ist für mich entscheidend, schaffe ich das auch freitags frühs auf der Arbeit oder schaffe ich das im Auto, wenn ich Stress habe.
Absolut, da gehe ich zu 1000%.
Ja. Und da ist eigentlich die Krux. Viele schaffen das wirklich in ihrem Kurs, kommen die total runter, aber sie gehen raus und drehen schon wieder auf.
Ja.
Und das muss einfach ins Bewusstsein kommen, dass ich das immer tun muss. Ich muss mich kontrollieren, da sind wir jetzt tatsächlich beim Kontrollieren, die Kontrolle über mich bewahren, weil ja jeder spricht über diese Amygdala, über dieses ja Urgehirn, diese triebgesteuerten Handlungen, die wir haben, die aus dem Unbewussten oder Unterbewussten, da streitet man sich auch was, oder gibt's das oder das, also zumindest aus einer Ecke des Gehirns gekommen, die ich nicht bewusst erstmal steuern kann. Aber das ist halt so wichtig, dass ich damit anfange zu lernen. Und das machen die Chinesen ja wirklich schon seit 4000 Jahren. Ich glaube, es gibt nichts Kontrollierteres. Also die würden mit denen zusammenarbeiten, mit den Ärzten, die sind sehr kontrolliert in ihrer Emotionalität. Das ist einfach immer erstmal, schauen wir mal. Also selten erlebt, dass sich da einer aufregt.
Mhm. Spannend.
Das sind wir schneller dabei.
Ja, aber was du gerade gesagt hast, ist natürlich, jetzt bin ich einfach zum Du übergangen.
Passt,
ich glaube,
es ist okay. Nee, super.
Passt, manchmal, wenn die Energie im Gespräch stimmt, dann wechsle ich ins Du. Also Kathi.
Inkim.
Das, was du gerade gesagt hast, finde ich nochmal einen total wichtigen Punkt, den möchte ich gerne unterstreichen, weil das ist dasselbe Thema wie mit der Meditation.
Mhm.
Natürlich kann ich, es ist wunderbar, am Tag eine Stunde zu meditieren. Wenn ich aber die 23 anderen Stunden am Tag im Überlebensmodus laufe und nur in sympathikotonen Bereichen mich befinde und mich über das Kleinste aufrege, dann braucht es ein Bewusstsein dafür, dass es eben nicht die 60 Minuten sind ein ganz toller, wichtiger Anfang, aber am Ende geht es ja darum, dass wir eine Stabilität, also ich mag dieses Modell von Daniel Siegel, ich weiß nicht, ob du es kennst, dieses Window of Tolerance, also dass wir im Grunde genommen eine gute Balance zwischen Sympathikus und Parasympathikus haben, also dass wir so im Flow sind.
Mhm.
Und das ist eben so wichtig, sich das klar zu machen, dass es natürlich ganz toll ist, mittwochsabends in die Yogastunde zu gehen und samstags morgens vielleicht eine andere Entspannung zu machen, aber dass es doch vor allem darum geht, in kleinen Dosierungen diese ich nenne sie mal Tools im Alltag zu etablieren.
Das ist unglaublich wichtig, ja. Weil das macht Gesundheit aus.
Ja.
Also wenn ich mein System jeden Tag an die Wand fahre, das sage ich so schön, und dann gehe ich abends in die Yogastunde, weil ich völlig fertig bin, das bringt es einfach nicht. Ich muss einfach, oder ich nenne es manchmal auch so, Yoga ist Training, Meditation ist meine Trainingseinheit, das Spiel findet die anderen Stunden statt.
Ja, es ist leider so.
Und da muss ich einfach gucken, wie komme ich da gut durch. Und dann habe ich halt hier ich habe es trainiert, ich kann es anwenden. Und das ist auch das, was ich am Anfang gesagt habe mit Selbstbeobachtung. Also ich muss mich hinterfragen, rentiert sich das jetzt, dass ich mich jetzt in diesem Moment da reinsteige oder aufrege oder mich aus meiner Ruhe, aus meinem Flow bringen lasse? Meistens oder zu 99% nie. Ja, es gibt Situationen, da muss ich vielleicht, weil es ein Unfall ist oder so, da muss ich funktionieren oder darf ich auch mal richtig in den Sympathikus hoch. Aber ich muss wieder zurückfinden. Und das ist halt auch das, wo wir wirklich mit TCM arbeiten. Also wo wir wirklich versuchen, die Menschen wieder in ihre Regulation zu bringen. Sympathisch, parasympathisch. Also das ist wichtig. Mhm. Und ich brauche beide.
Genau, ja? Wir brauchen beide.
Es ist für mich immer ganz wichtig, wenn die Leute sagen, Stress, und Stress ist so viel und ich muss Stress reduzieren. Sag ich, ja, Stress ist aber erstmal überlebensnotwendig. Mhm. Also den brauche ich.
Und positiver Stress.
Weil sonst stehe ich ja morgen schon gar nicht auf.
Ja,
ne?
Genau.
Würde ich liegen bleiben. Aber es ist natürlich klar, dass ein dauerhafter negativer Stress, der ständig auf mich einprasselt, und ich sage zulasse, ne? Ich lasse es ja zu, dass der mich krank macht.
Wie kann die Akupunktur helfen? Also wir bewegen uns hier im Bereich der Meridiane. Ich verlinke euch vielleicht nochmal die Folge über Shiatsu auch hier. Da sind wir zwar in Japan und nicht in China, aber da spielen die Meridiane ja auch eine große Rolle. Was macht genau die Akupunktur? Löst die Blockaden innerhalb der Meridiane? Bringt die wieder ein Qi, heißt es dann, glaube ich, im Shiatsu, in Fluss? Oder wie darf ich mir das vorstellen?
Also im Prinzip wie beim Shiatsu auch. Also wir versuchen, das Qi wieder in die richtige Bahn zu lenken. Also einmal da, wo es vielleicht zu viel ist.
Die Lebensenergie ist.
Ja,
das,
genau.
Ne?
Also Qi ist einfach ein Begriff, den man gar nicht so wirklich übersetzen kann. Ich sage mal so, wenn ich jetzt morgens aufstehe und sage, spüre in mich rein, denke, ja, gesund, gut, also heute super, dann ist mein Qi im Fluss. Ja, wenn ich aber morgens aufstehe und denke, oh, Nacken tut weh und irgendwie fühle mich total angespannt und ich habe Kopfschmerzen, da kann man halt sagen, Qi ist nicht im Fluss. Es stagniert irgendwo. Wenn ich morgens aufwache, bin total erschöpft und müde, dann habe ich wahrscheinlich zu wenig. Oder auch kann es irgendwo stecken und fließt nicht zum Kopf. So ist die Denkweise. Also Qi ist immer im Fluss. Und wir haben 12 Meridiane, die paarig angelegt sind. Das heißt 24, wenn man so will, rechts und links 12. Ja, und man hat zum Beispiel so bestimmte Muster, eine Leber-Qi-Stagnation, nenne ich es jetzt mal, die ist am einfachsten zu erklären. Leber-Qi-Stagnation ist für mich Stress, Anspannung, angespannte Schultern, Nackenprobleme, Kopfschmerzen, der Blick ist eine Zornesfalte hier, überhaupt vielleicht einen angespannten Schlaf, Kieferknirschen, das ist so Leber-Qi-Stagnation und aber auch emotional betrachtet schnell impulsiv unterwegs, nennen wir es mal so, oder auch so ein bisschen gereizt. Ja, jede Frage stört einen schon, die man gestellt bekommt. Und da gucke ich dann immer, okay, Leber-Qi stagniert, was das bei uns Frauen zum Beispiel macht, wenn es dauerhaft immer wieder schlecht fließt, dass wir dann PMS-Symptome bekommen, also Brustspannen, Periodenprobleme. Ich glaube, da spreche ich jetzt gerade ganz viele an, die das kennen. Wirklich? Und wenn wir mal in uns reinhören, hat es sehr oft mit einer Anspannung zu tun, die vielleicht in diesem Zyklus ganz enorm war und ich es noch nie gelöst habe. Habe ich das dauerhaft? Muss ich gucken, warum löst sich das nicht? Normalerweise löst sich das dann immer mit der Monatsblutung, da geht es uns wieder super. Aber vorher ist immer so ein bisschen schwierig, gell?
Da teile ich gerne eine Geschichte aus meinem eigenen Leben. Die Menschen, die diesen Podcast hören, kennen ja viel aus meiner Geschichte. Wenn nicht, lest mein Buch. aber ich weiß, als die Traumafolgen, und das war nun mal ein Großteil meines bisherigen Lebens der Fall, die Traumafolgen in meinem Nervensystem noch aktiv waren, also sprich, ich eigentlich die meisten Phasen des Tages und auch der Nacht in hochsympathikotonen Zuständen oder in tief dorsalvagalen Zuständen verbracht habe, hatte ich so schlimme Regelschmerzen, dass ich konnte auch 4 oder 5 Buscopan nehmen und es hat gar nichts mehr gemacht und ich konnte nur noch liegen mit den Beinen die Wand hoch. Das war das Einzige, was ich überhaupt noch irgendwie ausgehalten habe. Und heute habe ich überhaupt nichts mehr wäre nicht richtig, aber es gibt tatsächlich Zyklen, wo ich überhaupt nichts spüre, wo ich einfach überhaupt keine Krämpfe habe. Und dann gibt es mal wieder welche, wo es ein bisschen mehr ist. Und dann weiß ich aber, ja klar, weil die letzte Woche oder der letzte Monat, es war einfach echt viel.
Ja.
Und da auch die Sprache des Körpers mal zu lernen und nicht einfach, worauf hier so alle so geprägt sind, einfach Schmerztabletten einzuwerfen und zu glauben, das ist halt so.
Ja, genau. Oder? Frauen bekommen oft diese Antwort, es ist halt
so. Ja, das ist halt so. Und das stimmt einfach
nicht. Ich finde es sehr traurig, weil es hat wirklich, also wir Frauen müssen ja momentan alle gleich, also wir funktionieren ja momentan, wenn man dem Mainstream folgt, total gleich. Alle sind immer gleich, alle sind immer dieselben, aber trotzdem gibt es halt, ob wir das wollen oder nicht, Unterschiede. Ja? Mhm. Wir Frauen funktionieren nicht wie Männer und umgekehrt.
Ja.
Und alleine die hormonelle Disbalance, die wir jeden Zyklus durchmachen, ist natürlich, ach, sagen wir mal, natürlich, das ist so. Und wir haben auch das Glück, als Frauen da viel mehr zu spüren wie Männer. Wir sind ja viel mehr in der Emotionalität drin wie der Mann. Aber halt in der TCM ist das ein großes Thema. Also in den Büchern steht immer, also die Periode hat schmerzfrei und angenehm vonstatten zu gehen. Nur dann ist der Körper gesund oder in Flow, sagen wir so, ne? Chi fließt schön flüssig durch den Körper. Und ja, ist natürlich auch gut. Ich habe dann bei der Frau immer ganz schnell die Frage, wie ist die Periode? Gibt es da irgendwelche Probleme? Wann sind die Probleme? Wie lange dauert es? Wie lange dauert ein Zyklus? Da habe ich schon ganz viel Information, alleine nur durch den Zyklus. Und in der Schulmedizin hat er gar keinen Stellenwert, außer das schwanger oder nicht.
Oder Menopause PMS oder nicht.
Ja. Mhm. Das kann man wirklich sehr gut begleiten. Das machen wir auch. Also haben wir auch in der Ambulanz jemanden sitzen, die sich damit gut auskennt. Also wir haben immer so kleine Special-Teams überall und da muss man nicht leiden.
Das ist ja wirklich ganz toll hier auch im Sonnenhof, dass man ja in die TCM so ein bisschen reinschnuppern kann,
ja,
ohne gleich jetzt in eine Klinik zu müssen. Und die Idee ist ja tatsächlich auch sehr außergewöhnlich, ne? Also diese Kombination Wellness-Hotel und TCM.
Ja, war schwierig am Anfang.
Ja.
Also wir haben versucht, ein Konzept zu entwickeln, wo wir natürlich auch TCM Wellness dabei haben. Da habe ich jetzt auch, oder da muss man halt auch ein paar Therapeuten finden, die mit TCM sich ein bisschen auskennen, dass ich nicht an den Basics erst nochmal anfangen muss, wo man halt auch Schröpfen oder Gua Sha, also Schröpfen kennt vielleicht noch der eine oder andere, mit gläsernen Vakuum auf die Haut setzen. Gua Sha kennen auch viele Frauen bestimmt, weil es gibt jetzt überall diese tollen Gua Sha Schaber aus, was ist das, Rosenquarz sind die meistens.
Mhm.
Ja. Aber ich glaube nicht, dass die Leute wirklich so wissen, was man damit anfängt und die Videos.
Was ist das? Ich weiß nicht. Also
es sind aus Rosenquarz sind es so Scheiben, die sind so ganz flach. Die kann man dann so nehmen, man zieht die über die Haut.
Mhm.
Was viele aber nicht wissen.
Das habe ich aus Jade.
Ja. Aber ich muss da so drüber ziehen, dass das blau wird eigentlich.
Oh.
Im Gesicht macht das eher keiner. Im Gesicht machen wir es auch nicht so. Aber Gua Sha oder Schröpfen ist halt wirklich eine gute Methode, um auch Stagnationen aufzulösen. Ne? Man sieht dann immer, da wo die Stagnation ist, da wird es auch richtig blau. Ja. Kann man hier im Hotel nur bedingt machen, weil die wollen ins Schwimmbad gehen. Also ich kann sie jetzt nicht entstellen und dann sagen, ja, müssen sie jetzt durch die nächsten Tage. Sind sie halt der Blickpunkt des ganzen Hotels.
Mhm.
Also ich habe aber wirklich auch gezielt Menschen, die kommen deswegen, die sagen, nee, ich möchte die Behandlung hier haben, weil ich bekomme die nur hier. Vor allem halt auch fachmännisch, nicht als Wellness, sondern da kann man es auch medizinisch richtig machen. Ja, und das Programm so zu gestalten, dass das irgendwie ein fließender Übergang wird. Also wir wollten die Leute jetzt nicht mit TCM oder mit chinesischer Medizin ständig vollballern, weil letztendlich ist es ein Wellness-Hotel, man möchte sich erholen. Aber mittlerweile immer mehr Leute, die dann anrufen und fragen, ja, wie ist das, wenn ich jetzt eine Woche komme, was können wir da einplanen? Ich kann da natürlich nicht die große Krankheit, die man 30 Jahre jetzt mit sich rumträgt, in einer Woche behandeln. Aber was man machen kann, man kann einfach mal in diese TCM reinschnuppern und kann gucken, was passiert da mit mir? Passiert überhaupt irgendwas? Also rentiert es sich da vielleicht weiterzumachen?
Schön.
Und ist da natürlich dann nicht immer bei uns, weil wenn die aus Hamburg kommen, ist klar, dass die so schnell nicht mehr kommen. Aber ich habe mittlerweile viele Gäste, die dann ihren Therapeuten gefunden haben irgendwo. Mhm. Oder sie kommen tatsächlich mal, wenn es ganz schlimme Erkrankungen sind, in die Klinik. Dass sie einfach da ihre 4-5 Wochen bleiben, stationär. Und mal das Ganze in Ruhe angehen können. Mhm. Das ist eigentlich der Idealfall. Ich versuche immer, alle irgendwie dahin zu bringen, weil das das Beste ist, wenn ich wirklich mal 4 Wochen aus meinem Alltag raus sein kann.
Es ist so witzig, weil ich habe diesen Jade-Roller so fürs Gesicht und da waren so kleine 2 wie so Flügelchen aus Jade mit dabei und bis eben wusste ich nicht,
was du damit machen sollst.
Die liegen bei mir als Deko einfach rum. Ich wusste nicht, was ich damit
machen soll. Also wenn du mal viel am PC warst, hat man ja gern so ein bisschen Tennisarm, gell? Da schön drüber ziehen. Das ist super.
Vielen Dank.
Ja. Schau. Aber nicht im Gesicht.
Schon wieder was gelernt in diesem Podcast. Wunderbar. Die Ernährung spielt in der TCM eine absolut essentielle Rolle. Ja. Neben Massagen, neben Kräutern, neben Akupunktur. Und die Ernährung basiert auf unseren 5 Elementen. Welche 5 sind das?
Wir haben das Holz, das Feuer, die Erde, Metall und Wasser. Mhm. Und auch bei den 5 Elementen finden wir die Jahreszeiten wieder. Also es ist wieder dieser Zyklus, wo ich gesagt habe, wir haben den Tag-Nacht-Zyklus und dann haben wir natürlich noch die Jahreszeiten. Also bei uns natürlich sehr ausgeprägt. Da taucht oft die Frage auf, ja, kann man die 5 Elemente auch am Äquator anwenden? Auch. Also ich habe da natürlich nicht die Jahreszeiten wie hier, aber es verändert sich der Sonnenstand auch etwas, ne? Das ist natürlich ein bisschen anders. Ich habe auch andere Temperaturen wie hier. Mhm. Aber im Grunde passt sich die 5 Elemente Ernährung an das Prinzip regional und saisonal an. Also wenn ich das nehme als Basis, bin ich schon mal super unterwegs. Na, mit saisonal meine ich halt keine Erdbeeren an Weihnachten.
Keine Tomaten im Winter.
Richtig. Also das sind so, oder Radieschen. Ich meine, es gibt einfach alles. Ich kann alles kaufen, aber auch wenn man es genau nimmt, Zucchini gibt es im Winter ehrlich gesagt auch nicht. Ne? Das ist ein Sommergemüse, Frühjahr, Sommer. Und so ist einfach auch der Gedanke, also wenn es mir gut geht und ich jetzt keine besonderen Erkrankungen habe, sage ich den Leuten immer einfach regional und saisonal gucken und auch mal gucken, bin ich eher ein Hitze- oder ein Kältetyp. Also bin ich jemand, dem ständig zu warm ist, dann macht es keinen Sinn, ständig Ingwer, Zimt, Chili zu essen, weil das auch nochmal Hitze in meinen Körper bringt, dann brauche ich eher so Sachen, die nur gedünstet sind, die sehr flüssig sind, also wo viel Flüssigkeit das Feuer löschen kann, sagt man mal so, wässrig ist, um nicht wieder in so ein Hitzemuster zu verfallen. Und ich meine, machen wir im Sommer jetzt auch, ja? Wer mag jetzt schon im Sommer einen Linseneintopf? Eher weniger.
Was ich interessant finde, ist, dass zum Beispiel wir ja, unabhängig von der traditionellen chinesischen Medizin, ich glaube, in der chinesischen Küche so gut wie überhaupt keine Milchprodukte finden.
Eigentlich nicht, nee. Ja. Also es gibt bestimmte Regionen in China, also Richtung Norden, da gibt es das schon öfters. Muss man aber wissen, da ist es sehr kalt und ich brauche auch in dem Moment diese Energie. Für uns sind die Milchprodukte oder die Kuhmilchprodukte, das ist ein Lebensmittel, das für junge Tiere gedacht ist. Die enthalten Wachstumshormone von Natur aus schon mal und sie sind sehr energiereich. So, die Frage ist doch, brauchen wir das? Und die Antwort ist eigentlich schnell gegeben, eher nicht. Also ein Joghurt oder sowas, was jetzt ist ja eher fermentiert, also der ist vergoren, ist schon wieder ein bisschen anders anzusehen. Den empfehle ich schon ab und zu im Sommer, wenn es sehr heiß ist und Leute mit der Hitze zu tun haben. Also so ein bisschen gedünstetes Gemüse mit Joghurt vermischt. Das ist eigentlich schon ein tolles Gericht. Oder was ich neulich gegessen habe, war Wassermelone, Gurke mit Joghurt an so einem ganz heißen Tag. Das ist genial, mit ein bisschen Minze dazu. Wenn man wirklich, also gerade mit meinen Wechseljahrsschwankungen war das jetzt für mich richtig gut. Aber wir empfehlen zum Beispiel auch ganz wenig Rohkost. Vor allem in den Zeiten außerhalb des Sommers.
Zu kalt.
Ja, also Rohkost jetzt im Sommer, das geht. Aber auch da bekommen viele Leute irgendwie Verdauungsprobleme, wenn die zu viel rohes Gemüse oder Obst jetzt viel essen. Ja? Es ist schwierig für unsere Verdauung, das durchzuarbeiten. Und wir können jetzt mal so sagen, wenn ich eine chinesische Diagnose mache, ist eigentlich bei 90% oder 95% aller Patienten die Verdauung nicht stabil. wenn man da so nachfragt. Wir haben einfach mit zu vielen Lebensmitteln, zu vielen Geschmacksrichtungen, zu viel Veränderte. Da kommt jetzt auch noch dazu, jetzt haben wir die ganzen veganen Ersatzfleischprodukte. Ist okay, kein Fleisch zu essen. Da kommt man auch gut durch, wenn man das ein bisschen sich anschaut, wie, also was ich brauche. Aber jetzt ein Ersatzprodukt zu machen, das sich dann Schnitzel nennt und man dann auf die Verpackung schaut, was da alles drin ist. Das ist ein hochverarbeitetes Lebensmittel.
Das ist nur noch Labor, ja. Ne? Da ist ja, ja gar nichts mehr von der Null. Pflanze drin.
Nein, ja. Da ist Erbseneiweiß drin, das ja erst einmal ausgezogen werden muss aus dieser Erbse und von der Erbse bleibt nicht mehr viel übrig. Also das empfehlen wir natürlich auch nicht. Wir sagen immer, unverarbeitete Lebensmittel und vielleicht auch, man muss immer wieder sagen, den Spaß am Kochen den Menschen wieder mal zu geben, das liegt mir immer sehr am Herzen, weil das ist Wertschätzung für mich persönlich. Ich koche mir was. Und das muss nicht, also wenn ich mir was koche abends, das sind oft 4, 5 Lebensmittel dabei, das war's schon. Das ist jetzt kein 5-Gänge-Menü. Das braucht man auch gar nicht. Also früher die Leute, die haben Bratkartoffeln mit Buttermilch zum Beispiel im Sommer. Das gab es bei uns sehr oft, bei meiner Oma, gell? Das kennen alle noch. Die Älteren werden es kennen. Und das war ein ganz tolles Sommeressen. Ja, aber was war da drin? Nicht viel. Und uns ging es gut. Wir hatten alles das, was wir brauchten. Heutzutage ist halt wirklich, ne, das sehe ich auch in diesen ganzen Bowls, ja. Das sind Unmengen Sachen drin, die vielleicht auch gar nicht von der Verdauung so gut zusammenpassen, weiß man nicht. Aber wenn ich dann die Leute höre und ich höre, sie haben Blähungen und Durchfall und also es ist wirklich so, ich frage das ganz direkt, wie sieht der Stuhlgang aus, wie riecht er, also welche Farbe hat er? Da kriegt man auch mal ein Bild geschickt, um zu sehen, aha, okay, passt oder passt nicht. Und da müssten wir wirklich wieder back to the basics, also einfache Küche, wenig Zutaten und vor allem sich selbst diese Wertschätzung geben. Ich koche das für mich. Das steckt halt auch in der chinesischen Medizin. Wenn ich mir selber keine Wertschätzung gebe, ja, ich mir das nicht wert bin, dann ist schwierig.
Das mit den Bowls finde ich ganz interessant, weil ich weiß, ich habe schon vor 20 Jahren damals sehr, sehr viel damit abgenommen, eine Stoffwechseldiät gemacht. Und da war auch eines der Grundprinzipien pro Mahlzeit ein Gemüse, eine Proteinquelle, eine Art von Obst. Und nicht ein Obstsalat und Edamame und Quinoa. Ja. Also halt so unheimlich viele Sachen, weil klar, der Körper muss es ja auch alles aufspalten, verteilen, verdauen, verstoffwechseln und eigentlich total nachvollziehbar, ne?
Ja. Und wenn man es mal ernährungsgeschichtlich betrachtet, also ich habe die Claudia Nichterl sehr gerne als meine Mentorin, die ist eine Österreicherin, die arbeitet auch für uns in Kötzing als Dozentin mit dazu, ist Ernährungswissenschaftlerin und da ist halt auch immer, dass das unsere ernährungsgeschichtliche Phasen berufen sich auf ganz wenigen Lebensmitteln, also weder Edamame noch Quinoa noch, was haben wir denn noch? Es gibt ja so vieles, hier ist es schon noch, aber Reis ja eigentlich auch nicht. Ja, gab es bei uns in unseren Breitengraden nicht so wie das, was wir jetzt essen. Auch diesen ganzen Unverträglichkeiten, die man heute hat. Ich glaube, ganz oft sind es gar keine Unverträglichkeiten, sondern es ist die Vielzahl an Lebensmitteln. Früher gab es keine Laktoseintoleranz, muss man mal, also gab es bestimmt den einen oder anderen, gibt es ja immer die Ausnahmen. Aber wir haben heute so viele, die damit ein Problem haben. Aber wenn man mal schaut, wo überall Laktose drin sein kann, in versteckter Form, sei es die ganz normale Tablette Blutdrucksenker, den ich jeden Tag nehme, wird nämlich immer schön vergessen. Und das macht natürlich was mit mir. Auch diese Glutenunverträglichkeit. Ja, was haben wir denn für Getreide mittlerweile? Nicht mehr das, was wir früher hatten. Das ist hochgezüchtet, es hat sehr viel Nährstoff, also sehr nährstoffreich. Das ist schwierig für uns, ja. Und man muss mal schauen, wie bin ich aufgewachsen? Was haben meine Großeltern gegessen? Und meistens liegt da wirklich der Punkt drin, was ich ja gut vertragen kann. Damit bin ich groß geworden, ne? Und es war halt bei uns auch viel Kartoffeln, viel Gemüse aus dem Garten, also im Sommer immer. Und dann haben wir uns mit Beeren satt gegessen, als Kinder. ja, was halt im Garten war. Ich meine, wir hatten das Glück, einen Garten zu haben.
Es gibt eine Sache in der chinesischen Küche und auch in der traditionellen chinesischen Medizin, und das ist die berühmte Brühe. Die Rinderbrühe oder auch die Hühnerbrühe, ich glaube, klassisch ist die Rinderbrühe, also wirklich etwas, das 24 Stunden auskocht. Magst du uns da noch ein bisschen was drüber erzählen?
Ja.
Weil das scheint ja echt so eine Wunderwaffe zu sein aus der TCM.
Also klassisch tatsächlich die Hühnerbrühe.
Ah, die Hühnerbrühe,
ja.
Okay.
Dafür braucht man wirklich ein ganz, ganz tolles, glückliches Suppenhuhn. Das ist ganz wichtig. Das isst man in China traditionell vor allem nach einer Erkältung oder nach Entbindung. Also wenn Frauen ein Kind bekommen haben oder wenn ich Blut verloren habe nach einer Operation. Also einfach, um wieder auf die Beine zu kommen. Und manches Mal trinkt man das aber auch einfach so den Winter über immer mal. Also ich koche die mir auch. Und normalerweise kochst du das so, du hast einen Suppenhuhn, also idealerweise eines, das glücklich im Wald oder auf der Wiese gelebt hat.
Ja.
Und du zerteilst das dann in, normalerweise mache ich 4 Teile, dass die Knochen auch etwas offen sind. Dann kommt da Wurzelgemüse zu, einfach Suppengemüse, so wie man es im Supermarkt bekommt. Ich habe immer noch so ein bisschen chinesische Gewürze oder Kräuter dabei, also da ist so Angelika-Wurzel nehme ich ganz gerne ein bisschen dazu oder in Ingwer, was halt gerade ansteht. Knoblauch ist bei mir auch immer drin, Kurkuma ist drin, also alles Mögliche. Und dann lässt du das kochen. Also das kocht Stunden. Man muss dann immer ein bisschen schauen, dass man wieder Wasser aufgießt. Und wichtig erstmal, es ist kein Salz drin. Also man kocht es erstmal ohne Salz. Gewürze kommen viel später rein. Also so habe ich es gelernt bekommen. Es gibt verschiedene Ansichten. Ich bin der Meinung, das Salz gehört eigentlich erst später rein, damit nicht das Salz macht auch was mit dem Huhn. Ja. Ja, und dann seiht man das alles ab. Also bleibt da nichts mehr drin. Ich nehme auch wirklich ein Leintuch, um dieses die Schwebstoffe rauszubekommen. Und dann...
Also sprich, die Suppe durch das Leintuch
genau
gießen, sodass man wirklich
also von
Essenz hat.
Das alles bleibt weg. Die Essenz ist einfach das Wichtige. Die Essenz kann man halt nehmen, um sich dann später wirklich eine Suppe noch zuzubereiten, wo bestimmte Zutaten dazukommen. Aber eigentlich von diesen Sachen, die ich mitgekocht habe, ist eigentlich nichts mehr drin. Viele nehmen das Fleisch. Ich nehme auch das Fleisch. Also ich bekomme es nicht übers Herz, das wegzuschmeißen. Das wäre für mich Verrat an dem Huhn. Und man kann damit ja auch noch ein schönes Hühnerfrikassee oder sowas machen. Aber die Suppe ist halt einfach auch ein Yin-Tonikum. Und wir haben ganz am Anfang erzählt, das Yin leidet bei uns eh so stark, weil wir viel mehr in der Aktivität sind, als dass wir zur Ruhe kommen. Unter anderem auch, weil wir ständig mit digitalen Medien konfrontiert werden. Und das sogar auch nachts. Ja, also mein Handy ist in der Regel nachts komplett aus. Also anrufen kann mich nur mein Sohn und der Rest nicht. Weil das ist einfach, das ist der wichtigste Mensch. Da muss ich wissen, wenn da was ist. Aber ansonsten gibt es für mich nachts kein Handy, auf das ich schaue oder ob ich da jetzt Nachrichten schaue. Und es ist erstaunlich, man sieht es auch hier im Hotel so schön, wenn die zur Massage kommen, das Handy klingelt und sie fragen ernsthaft, ob man ihnen das Handy mal geben könnte, während der Massage.
Während der Massage.
Während der Massage. Und ich denke, da ist alles hin, ja, dieses ganze...
Die Sucht ist einfach irre stark,
ja,
ne? Wir sind
und
da das, so drauf geprägt mittlerweile.
Das ja, und das schwächt das Yin. Also unsere Energie, die wir, ich sage immer, das Yin ist halt auch diese Wurzelkraft, mit der wir gut durchs Leben kommen können. Ich muss immer wieder zu meinem Yin zurückkehren, dass ich meine Energie bekomme, die ich brauche, also meine Lebensenergie.
Liebe Inken, wer jetzt nach dieser Folge Lust bekommen hat auf die TCM, auf die traditionelle chinesische Medizin, und wie immer haben wir hier wirklich eine halbe Nussschale, wenn überhaupt, abgebildet. Das Thema ist natürlich sehr viel umfangreicher und sehr viel größer. Es geht ja immer nur darum, auch die Neugierde mal zu erwecken. Wer darf sich denn angesprochen fühlen?
Im Prinzip eigentlich jeder, ja. Also wir sehen ja einfach TCM schon als Lebensstilschulung an, also damit arbeiten wir auch sehr viel, dass wir sagen, Gesundheitswissen muss auch erstmal gelernt werden. Ich muss verstehen, wie mein Körper funktioniert. Und einer der ersten Ärzte, das war Professor Liao, der hatte damals geäußert, er versteht es nicht, warum der deutsche Patient oder der deutsche Mensch erst ins Krankenhaus oder zum Arzt geht, wenn er krank ist. Also das ist traditionell in China nicht so der Fall. in der Moderne auch etwas anders, aber die Ursprünge der chinesischen Medizin sind einfach präventiv. Also, dass man vorher schon schauen soll, so leben soll, wie meine Chemie eigentlich funktioniert, wie meine DNA funktioniert, welche Sachen ich von meinen Eltern oder Großeltern mitbekommen habe, ist halt ganz wichtig, das zu verstehen. Aber natürlich auch alle chronisch Kranken. Also, das ist halt das Hauptthema, mit dem wir arbeiten. Und auch manchmal einfach nur mal informativ. Also auch das habe ich sehr, sehr gerne und ich rede auch sehr gerne darüber. Und das ist eigentlich jeder willkommen, der sich da informieren möchte.
Vielleicht passt der Satz, den ich auf eurer Internetseite gefunden habe, zum Schluss ganz gut. Nämlich Gesundheit ist viel mehr als nicht krank zu sein. Ich finde, der darf mal stehen bleiben und den dürfen wir noch ein bisschen nachhallen lassen. Wer dich sucht, wir haben natürlich wieder alle Links hier in den Shownotes für euch. Man findet dich hier im Hotel Sonnenhof oder dann eben in der Klinik in Bad Kötzting. Und wer Lust bekommen hat, auch den gelben Kaiser packen wir in die Shownotes. Und ich freue mich sehr, dass wir uns hier kennengelernt haben und wünsche dir natürlich weiterhin auf deinem Weg nur das Allerbeste.
Vielen, vielen Dank. Hat mich ja sehr, sehr gefreut.
Und wie immer danke ich euch, ihr Lieben, dass ihr diesen Podcast hört und dass ihr diesen Podcast teilt. Bitte schickt ihn weiter in die Welt, auf dass er noch viel mehr Menschen erreichen möge. Nächsten Freitag geht es weiter und dann gibt es eine ganz besondere Folge von Get Happy. Es wird nämlich ein Live-Mitschnitt sein aus dem Münchner Literaturhaus. Ich hatte dort eine Lesung mit Stefan Schäfer. Den Namen kennt ihr vielleicht, denn Stefan war im März mein Gast bei Get Happy. Er hat mittlerweile einen riesen Bestseller geschrieben, nämlich 25 letzte Sommer. Und gemeinsam haben wir über sein Buch und auch über mein Buch vor Live-Publikum gesprochen. Und ihr habt Glück, denn wenn ihr nicht dabei wart, könnt ihr dieses Gespräch am nächsten Freitag hier bei Get Happy genießen. Bis dahin bleibt wie immer gesund, bleibt zuversichtlich und stets neugierig. Tschüss!
Get Happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.